ihr sitzt da alle zusammen und verbringt da irgendwie Zeit und Debattenzeit und da, das kostet ja irgendwie dann doch irgendwie auch Geld, um darüber abzustimmen, ob eine vegetarische Mortadella oder Sojabrotaufstrichscheibe heißen muss. Ich meine, also sorry, wir haben gerade irgendwie an unserer Grenze Krieg, irgendwie Drohnen fliegen über Polen, alles wird aufgerüstet, die Wirtschaft läuft so, geht so, Klimawandel und so, und ihr stimmt über fucking Wurstnomenklatur ab. Also sorry, aber irgendwo.
Brutal banal, der Podcast.
Hey Toni, let's go.
Fabi, wenn du die Wahl hättest, im Krieg zu leben oder lieber im Frieden unter der Herrschaft Putins, was würdest du nehmen?
Krieg.
Das ist die einzig richtige Antwort. Ich habe gar keine Antwort drauf, aber ich dachte, ich stelle dir die Frage, weil die ja jetzt vor kurzem im Fernsehen Thema war, im Kontext des Wehrdienstes oder der Wehrpflicht, viel besser gesagt. Und hat sich ja so ein junger Held dahingestellt und hat sich gegen Wehrdienst ausgesprochen und gegen Wehrpflicht, weil er sagt, er möchte nicht irgendwie Ländergrenze verteidigen und der Krieg generell wäre nicht so. Und er würde, bevor er im Krieg lebt, lieber im Frieden leben unter der Herrschaft Putins. Da habe ich gedacht, oha, das ist eine mutige Aussage. Da dachte ich, da frage ich Fabi mal. Ohne mich jetzt näher politisch damit auseinanderzusetzen, weil wir ja auch einfach, also ich für mich zumindest gar nicht die Kompetenz habe, einen politischen Talk hier zu halten, aber wir wollen ja eh kein Polit-Podcast werden, aber ich dachte, ich frage dich einfach mal. Aber warum wärst du lieber Krieg als die Herrschaft, als ein Leben unter der Herrschaft Putins?
Also, man müsste sich mal Statistiken angucken. Wie wahrscheinlich ist es, wenn du, ich sag mal, in der Ukraine oder Georgien oder Aserbaidschan lebst oder keine Ahnung, wo die Russen überall Bomben draufwerfen? Wie wahrscheinlich ist es, auf die Gesamtbevölkerung betrachtet, von einer russischen Drohne umgebracht zu werden, versus zufällig aus dem 8. Stock eines Gebäudes zu stürzen, wenn man was Falsches gesagt hat? Ich bin mir nicht so sicher, welche Wahrscheinlichkeit höher ist, aber ich finde, man vergisst ja immer so ein bisschen, es geht ja gar nicht darum, irgendwelche Ländergrenzen zu verteidigen und dass unser Land kleiner, größer genauso bleibt oder hast du nicht gesehen oder unser schönes Deutschland genauso bleibt, wie wir es kennen, sondern das ist ja schon irgendwie ein Wertekonflikt und Es ist natürlich super schwer, theoretisch zu beantworten, ne, so aus unserem warmen Arbeitszimmer heraus, ne, aber.
Also bei mir ist es gerade gar nicht so warm, aber.
Da machst du auch mal einen Pulli an und nicht wieder so ein Netz-Tanktop wie sonst
im Podcast. Ja, ich dachte heute mal was riskieren.
Aber ich weiß nicht, also, ich weiß nicht, ob ich in so einem System leben wollen würde. Oder ob ich mir dann irgendwie selber die Kugel gebe. Und bevor ich mir selber die Kugel gebe, also
ich habe mich damit nur ganz kurz befasst, weil ich dachte, okay, nicht, dass du dann irgendeine kluge Rückfrage stellst, auf die ich nicht vorbereitet bin. Aber
nee.
Die Wahrscheinlichkeit war nicht sehr hoch, sagst du. Nee, aber ich habe dann wirklich nur kurz gelesen und das, was ich gelesen habe, dachte ich, ja, das ist eigentlich schon ganz treffend und das reicht vielleicht zumindest, um was dazu zu sagen, damit andere sich vielleicht mal damit beschäftigen. Und zwar habe ich gelesen von der Illusion der Stabilität, weil in der Außenwahrnehmung, in der Bewertung der Dinge, bewerten ganz viele die Politik von Menschen, die sehr autoritär wirken, als stabil, weil man autoritär und geradlinig sehr oft mit Stabilität so in den Kontext, in eine Verbindung bringt. Und viele, die sich nicht so richtig und vor allem nicht im Detail mit Politik beschäftigen, sondern auch nur die TikTok-Videos gucken und alle paar Wochen auf irgendeiner politisch einseitigen Website noch was dazu lesen, die denken halt, dass das, was jetzt zum Beispiel ein Putin, das ist jetzt nur stellvertretend für das Beispiel, was weltweit zählt, ein Land sehr stabil macht und sehr stabil führt. Aber auch nur, weil er das nach außen so kommuniziert, in der Art und Weise, wie er es kommuniziert. Das war ja zum Beispiel schon immer auch ein Problem, was Angela Merkel hatte. als nicht unbedingt die rhetorische, wobei ich fand sie rhetorisch immer sehr gut, aber in ihrer Außenwirkung im Gesamtkontext mit Körpersprache, mit Gestik, Mimik, war sie halt, wirkte sie nicht sehr dominant, nicht sehr autoritär und hatte damit auch nicht so eine Vermittlung von das, was ich hier mache, ist mega stabil. Rhetorisch war sie richtig gut, aber das, die Leute bewerten halt immer nur das, was sie wollen. Aber Putin wirkt halt so und dadurch glauben alle, das, was er führt dieses Land so, dass Russland krass stabil ist. Aber das ist halt nur eine Illusion, weil er halt das nur in einer, fast schon in einer Art Propaganda so nach außen trägt. Und wenn man sich es im Detail anguckt, ist es gar nicht so. Und die Menschen sollten vielleicht ein bisschen weniger nur auf das achten, was sie in der ersten Wahrnehmung sehen und bewerten anhand von TikTok-Videos, sondern sich wirklich mal im Detail angucken, was passiert denn wirklich in diesem Land auf finanzieller Ebene, auf Wirtschaftsebene, auf Regierungsebene und so weiter. Und da, glaube ich, merkt man schon mit der Zeit, okay, das, was er macht, kann langfristig und nachhaltig gar nicht so sinnvoll sein, weil es ja auch sehr, sehr viel mit Unterdrückung, mit Angst schüren und so weiter zu tun hat. Deswegen glaube ich, ist das vielleicht nicht die bessere Wahl, ein Leben unter der Herrschaft Putins, weil das ganz oft nur im ersten Moment gut aussieht. Das ist ja auch, also würde ich jetzt mal als Laie sagen, ähnliches Prinzip mit der AfD. Also wenn man da im Detail guckt, was sie vorhaben, dann stößt man da ja auch schnell auf logische und inhaltliche und vor allen Dingen auf wertebasierte Grenzen, so wie du es gesagt hast.
Ja, also ich meine, klar, Werte sind jetzt immer, ist ja einfach immer ein idealistisches Ziel, so von Werten kann ich nichts kaufen, von Werten habe ich nichts zu essen und so erstmal, ne? Das ist sozusagen erstmal ja so ein bisschen die Sahnehaube, ne? Aber vielleicht zwei Gedanken dazu. Also ist total witzig, was wir für eine andere Wahrnehmung von Angela Merkel haben. Ich finde, sie ist so im Daily Business, hattest du nicht das Gefühl, dass sie super autoritär ist, aber es gab immer wieder so Punkte, wo du genau gemerkt hast, die Frau weiß ganz genau, was sie für eine Macht hat und die weiß auch ganz genau, wie sie die einsetzen muss. Also gar nicht negativ konnotiert, ne? Also das als Kanzlerin und Parteivorsitzende und so, sie hat die Macht bekommen durch irgendwie Wahlen und dann soll sie sie auch nutzen, ist ja auch okay.
Naja, also ich will es nur kurz unterstreichen, das sehe ich auch so. Ich meinte nur, die breite Öffentlichkeit hat sie nicht so wahrgenommen, weil sie halt nur darauf achtet, wie oft haut sie mit der Faust auf den Tisch und wie oft sagt sie, so machen wir das jetzt. Und das war halt nicht ihre Art. Und deswegen hat die breite Masse sie jetzt nicht als sonderlich autoritär wahrgenommen. Aber ich sehe es ähnlich. Sie hat schon, also sie hat das auf ihre eigene Art sehr konsequent gemacht.
Und vielleicht so dieser zweite Punkt. Ich glaube, so autoritäre Systeme, also Russland, China und so, wirken vielleicht irgendwie schon stabil, weil die haben natürlich eine Kontinuität, weil da dann halt irgendwie 10, 15, 20 Jahre dieselben Heinis sitzen und da die Geschicke lenken, weil du natürlich auch nur sehr begrenzte Interne aus diesem Land mitbekommst. Ich meine, Statistikbehörden und alles, was die an Zahlen reporten zu, weiß ich nicht, Meinungsfreiheit, Lebensstandard etc., ist ja alles frisiert. Also wir haben de facto ja sehr wenig sozusagen objektive Einsicht in das Land und wie geht's jedem Einzelnen, der da lebt. Von außen sieht man da halt irgendwie, keine Ahnung, bei China ist es ja jetzt auch ein bisschen anders, aber Land, die sind irgendwie stark, die entwickeln tolle Sachen, die Wirtschaft brummt, wie gesagt, jetzt nicht mehr so richtig, ne, aber das ist halt so das, was man sieht. Auch wenn wir das jetzt zum Beispiel bei China so wahrnehmen und auch wenn man so bei Russland das Gefühl hat, irgendwie, okay, die können da so einen riesen Krieg führen und irgendwie das Land bricht nicht zusammen und hast du nicht gesehen, ist ja verrückt. Halt, also ich finde das immer ein bisschen befremdlich, wenn Leute aus Deutschland oder Westeuropa irgendwie auf diese Staaten gucken und da so eine gewisse Sehnsucht verspüren. Ich frage mich halt immer, wonach. Also, ich weiß, vielleicht übersehe ich was, ne? Aber mir fällt kein einziges autoritär regiertes Land auf der ganzen Welt ein, was einen höheren Lebensstandard, einen höheren Wohlstand, eine bessere Gesundheitsversorgung, eine bessere Bildung etc. hat als Deutschland. Fällt mir nichts ein. Viele demokratische Länder, keine Ahnung, Skandinavien, was weiß ich, die Schweiz oder so. Ja, aber autoritäre Länder? Nö. Guck dir mal das sozusagen BIP pro Kopf und so weiter an. Ich meine, China ist jetzt irgendwie weit vor Deutschland, aber in China wohnen halt auch einfach 12 oder 13 Mal mehr Menschen. Und ich weiß nicht, wie viel höher die Wirtschaftsleistung von China mittlerweile ist. 2-3 Mal so hoch wie die deutsche oder so, ne? Das ist halt, also uns geht's halt schon gut mit diesem System. Und die Bereitschaft halt auch diese teilweise Instabilität und die Diskussion und dieses Gerangel dann zwischen den Parteien und hast du nicht gesehen, halt irgendwie dann zu erdulden. Also die sollte dann irgendwie auch schon bei uns da sein, weil wir fahren da jetzt nicht so ganz schlecht mit, ehrlich gesagt. Also
das, ja, das ist das passt ganz gut, weil das sag ich auch immer. Also das ist eher eine Meinung als Wissen, weil ich bin da weder wirtschaftlich noch politisch so tief drin, dass ich da jetzt irgendwie krass fundierte Aussagen treffen kann. Aber rein von meiner ganz subjektiven Wahrnehmung sage ich auch ganz, ganz oft so Dinge wie, ey, ganz ehrlich, so bei allen Dingen, über die man meckern kann in Deutschland, wohne ich ja trotzdem lieber in Deutschland als woanders, weil ich zum Beispiel lieber in Deutschland krank bin, auch schwer krank, als in einem anderen Land aufgrund des, finde ich, doch recht stabilen Gesundheitssystems so. Und genauso ist es zum Beispiel aus einer, so nur an, um ein ganz banales Beispiel zu nennen, wenn du in Deutschland insolvent gehst, dann hast du danach eben trotzdem noch ein Leben. Das ist eingeschränkt und da hast du halt mal ein paar Jahre, 3 sind es, früher waren es mal 7, ich glaube mittlerweile sind es eh nur noch 3, glaube ich. Aber das ist halt alles irgendwie, es gibt so ein Auffangbecken, es gibt so einen doppelten Boden, weil Deutschland schon relativ viel für dich macht, so mit den Steuergeldern natürlich, die Deutschland dann dafür einnimmt. Und das hast du in anderen Ländern halt. Sicherlich hast du es auch in anderen Ländern besser. Gibt ja immer auch Länder, wo es besser ist, das weiß ich nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es auch sehr viele Länder gibt, wo das schlechter ist. Und wo du halt auch keine geregelten Systeme hast beim Thema Inkasso, beim Thema Factoring, bei Thema irgendwas. So, wenn dein Geld weg ist, ist es weg. Und wenn du irgendwie Scheiße baust, baust du Scheiße. Und keine Ahnung, in Mexiko kannst du nicht mal trinken, also kannst du nicht mal aus dem Wasserhahn trinken. Sowas. über was reden wir? Also es ist echt so, dass ich verstehe viele Punkte, weil vieles nach außen dann einfach komisch wirkt. Aber zusammenfassend würde ich sagen, die Unzufriedenheit über das Land Deutschland hängt ganz viel mit der Mentalität der Deutschen zusammen. Und mit wirklich eher ganz vielen Dingen, wo das Land oder die Regierung machen könnte, was sie will. Der Deutsche würde darüber meckern, weil er aufgrund von Nichtwissen und aufgrund von fehlenden Vergleichen einfach nur meckern kann, weil er gar nicht weiß, dass es vielleicht ganz viel besser ist als woanders. Dunning-Kruger-Effekt schließt da vielleicht so ein bisschen rein. Kennst du Dunning-Kruger-Effekt?
Nee, erklär mal.
Dunning-Kruger-Effekt ist also sehr hart zusammengefasst, ohne jetzt langweilige Details zu gehen. Ich sag's auch mal ein bisschen plakativ. Die sagen das nicht so. Ich sag's jetzt mal so. Dumme Menschen, die nicht wissen, dass sie dumm sind, wirken ganz oft kompetent, weil sie aufgrund ihrer Unwissenheit über ihre Dummheit das, was sie sagen, sehr selbstsicher sagen. Weißt du, was ich meine? So, die sind dann so, und ich sage jetzt mal, die Deutschen, die haben die am lautesten schreien, haben keine Ahnung von Politik, denken aber wirklich, dass es so einfach ist, wie sie es sagen. Und dadurch, dass sie wirklich daran glauben, was sie sagen, sagen sie es in so einer Selbstsicherheit, dass andere darauf hören.
Ja, was, also, ich kannte das jetzt nicht unter dem Namen, aber dieses Prinzip irgendwie kennt, glaube ich, jeder aus persönlichem Erleben. Was ich so bei diesen ganzen, auch bei diesen politischen Debatten irgendwie schon interessant finde, so in den letzten, eigentlich seit Merkel weg ist, weil ich glaube, diese Merkel-Zeit war halt so eine Zeit, Merkels Prinzip war ja so ein bisschen, Leute, ich habe das hier alles im Griff, macht euch keine Sorgen, wir kümmern uns, ne? Daher kommt ja auch so ein bisschen dieser Spitzname, die Mutti, ne? Die kümmert sich, ne? Mutti macht das schon.
Ja, total.
Und irgendwie hat sich da so in dieser langen, langen Regierungszeit irgendwie manifestiert bei den Leuten, dass der Staat so eine Art Dienstleister ist. Was ja Quatsch ist.
Deutschland ist doch eine GmbH, Fabi. Deutschland ist doch eine GmbH.
Die gehört aber irgendwie mehrheitlich den Amerikanern, glaube ich, oder? Habe ich gehört. Ja, also du hast jedenfalls an den Staat irgendwie so einen Anspruch, als wärst du der Kunde. Das ist ja nicht der Fall. So, wir sind ja alle der Staat am Ende. Ja, total. Ne? Wir finanzieren diesen Staat, wir wählen seine Repräsentanten, viele von uns arbeiten irgendwie für diesen Staat oder im Staatsapparat und so weiter. Unsere Unternehmen, unsere Wirtschaft, unsere Vereine, alle sind Teil dieses Gebildes, was wir irgendwie unser Land nennen. Und jeder trägt halt dazu bei. So. Und zu sagen, ja, das funktioniert jetzt nicht, ich lehne mich jetzt zurück und meckere nur rum. Das trägt halt nicht unbedingt dazu bei, dass es halt besser wird. Man muss halt vielleicht auch selber was machen, indem man, keine Ahnung, wählen geht, die richtige Partei wählt oder die richtigen Leute, indem man sich irgendwie engagiert, indem man vielleicht Lösungen sucht, wenn man jetzt irgendwie mit seinem Unternehmen vor irgendwelchen bürokratischen Hürden steht, dass man da vielleicht irgendwie anpackt und versucht, da irgendwie einen Workaround zu finden und hast du nicht gesehen. Aber ich habe so das Gefühl, es gibt halt einfach so ein bisschen so eine, ja, so eine Dienstleistungsmentalität. Der Staat muss das machen. Ich bezahle Steuern und ich habe das Recht erworben, dass ich jetzt so eine Art Full-Service, so ein Full-Service-Agreement irgendwie mit der Deutschland AG abgeschlossen habe. Und wenn die nicht eingehalten wird, dann kann ich meckern und keine Ahnung, irgendwelche wirren TikTok-Videos liken oder so.
Ja, ey Fabi, These, die genau dazu passt, zu dieser These, man ist nicht irgendwie auf der anderen Seite von Deutschland, sondern man ist Teil davon und man alles, was man selber tut, trägt ja dazu bei, dass es dem Land geht, wie es dem Land geht. Da habe ich einen coolen Spruch, der ist total banal, passend zum Podcast, aber am Ende kann man daraus richtig viel machen, nämlich der Spruch, du stehst nicht im Stau, du bist der Stau. Und These, die Menschen, die sich politisch richtig weit aus dem Fenster lehnen und ständig laut am Meckern sind, sind genau die Menschen, die während des Lockdowns im Edeka standen und sich über alle Menschen aufgeregt haben, die Hamsterkäufe gemacht haben, während er gerade die 15. Packung Toilettenpapier in seinen Korb legt. So, das ist, sind genau die Art von Menschen, die meckern oder nehmen Dinge negativ wahr, ohne zu begreifen, ohne wahrzunehmen, ohne wirklich für sich selber zu verstehen, dass sie Teil davon sind.
Was mir noch eingefallen ist, eben, du meintest ja, hattest ja auch hier Gesundheitsversorgung angesprochen, ne? Ist mir jetzt im Nachhinein nochmal eingefallen. Ich war jetzt am Wochenende auf einer Veranstaltung, auch zu so einem gesundheitlichen Thema, habe so eine Statistik gesehen. Gesundheitsversorgung in, ich weiß nicht, 30, in Anführungszeichen, westlichen Ländern. Verfügbarkeit von moderner Medizin in den letzten 5 Jahren. Ich sag mal, es gab irgendwie 170 neue Medikamente für irgendwie schwere Krankheiten. In Deutschland gibt es knapp 160 davon. Wenn du krank wirst, du hast fast Zugriff auf alle.
Ja, aber Fabi, du brauchst doch keine Medikamente. Gibt's doch Heilpraktiker und Kräutertee.
Ja, und Kieselerde und keine Ahnung, Eigenurin trinken und so. Kann man auf jeden Fall auch machen. Viel Spaß. In der Türkei hast du Zugriff, ich glaube, auf 6.
Ah ja, und lass mich raten, die sind dann auch richtig günstig.
Keine Ahnung, wie das Gesundheitssystem der Türkei funktioniert. Offensichtlich nicht ganz hervorragend, sonst gäbe es da vielleicht nicht nur 6 dieser 100, ich glaube 78 oder irgendwie sowas war das. Ne? Auch Türkei wieder ein Beispiel für ein zumindest teilweise autoritäres System.
Was auch ja, aber weißt du, da hat man wenigstens Sonne. Da kann man wenigstens am Strand liegen. Wer würde lieber in der Türkei leben als in Deutschland? Da habe ich wenigstens Strand, Meer und Sonne. So.
Da wirst du auch nicht so schnell krank, ne? Ist nicht so kalt
ja.
Und
ja, ja. Genau. Richtig. Da brauche ich die Medikamente ja. Nicht. Das wäre, glaube ich, so eine richtige Argumentation von solchen Holzköpfen. Sehr an Türkei ist ja auch warm. Da wird man ja auch nicht krank. Die brauchen die Medikamente nicht.
Apropos, es wird jetzt doch ein politischer Podcast heute.
Nee, wollte es nicht. Ich wollte gerade einen Radiomoderatoren-Übergang machen. Außer du willst noch was Wichtiges dazu sagen. Da hätte ich jetzt richtig coolen, also gar nicht cool, so ein richtig typischer Radiomoderator-Übergang zum nächsten Thema gemacht.
Ich wollte gerade sagen, der wird bestimmt brutal uncool, aber versuch dein Glück mal. Ich bin gespannt.
Total. Nein, wir haben ja gerade über Politik und dann, also das Einstiegsthema war ja Wehrpflicht. Als Alternative zwischen Leben im Krieg und Leben unter der Herrschaft Putins. Und apropos Wurst, kommen wir von einer Wurst zur nächsten. In unserer schönen Themengruppe von Brutal Banal hast du das Thema Verwechslungsrisiko Wurst reingeschrieben. Völlig ohne Kontext, wie wir das immer machen. Und ich bin wirklich sehr neugierig, welches potenzielle Verwechslungsrisiko das Thema Wurst hat und wie sehr das unseren Alltag beeinträchtigt, Fabi. Deswegen erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
Ab letzte Woche, ich glaube eigentlich diese Woche, aber wir werden ja morgen veröffentlichen, wir nehmen jetzt sonntags auf. Es gab also letzte Woche eine Abstimmung im Europäischen Parlament, ob man vegetarische Produkte wie Fleischerzeugnisse nennen darf oder nicht. Also es gab eine Gesetzesinitiative von so einem Bündnis rechter Parteien, zum Teil auch von der EVP, also der sozusagen europäischen CDU sozusagen, ne? Zu verbieten, dass ein vegetarisches Schnitzel auf der Packung auch Veggie-Schnitzel oder Veggie-Burger oder Veggie-Wurst oder hast du nicht gesehen, irgendwie heißt. Mit der Begründung, dass es ja ein Verwechslungsrisiko für den Verbraucher gibt, habe ich mich spontan gefragt, welches Risiko besteht genau, wenn ich eine vegetarische Wurst aus Versehen esse, statt einer Wurst aus kleingehäckselten Tierresten? Also das Risiko ist im Prinzip, dass ich meinen Gesundheitszustand verbessere und weniger Umweltschäden verursache und vielleicht kein Tier stirbt. Welches Risiko besteht noch genau? Das habe ich mich gefragt.
Also, ich wollte auch gerade sagen, also es besteht das krasse Risiko, dass du dich plötzlich gesünder ernährst. Wobei ich mich da jetzt gar nicht so hinstellen will. Also ich würde auch lieber Wurst essen als die vegetarische Alternative. Ich bin jetzt nicht großartig vegetarisch, wobei ich ehrlich gesagt in den letzten 5-6 Jahren mich zumindest dahingehend weiterentwickelt habe, dass ich nicht sage, auf jeden Teller muss Fleisch. Es war ja wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, ich esse jetzt Spaghetti oder Nudeln mit Pesto und dann denke ich mir, hey, da fehlt doch was. Ist schon nicht mehr so.
Aber ich bin ja auch keine Veggie-Lobby, ne? Ich meine, du weißt, wir gehen öfter mal zusammen essen. Ich esse gut und gerne Fleisch, aber also das ist halt sowas, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, das hat natürlich ein ganz, oder das hat wahrscheinlich zwei Hintergründe, ne? Eine starke Agrarlobby, die halt ihre Viehwirtschafter irgendwie sozusagen schützen möchte und ja, sozusagen vegetarischen Produkten quasi dieses Label wegnehmen möchte, weil es natürlich schwerer zu vermarkten, wenn du Erbsenproteinstange sagst, statt Veggie-Wurst. Das ist jetzt nicht das beste Marketing.
Nee, ich finde Erbsenproteinstange super. Lass uns das genauso nennen, das ist ja perfekt.
Wir bringen eine eigene Ernährungslinie raus. Vegetarische Fleischersatzprodukte. Die nennen wir dann so, finde ich gut. Das ist, glaube ich, die eine Dimension. Und die zweite Dimension ist natürlich, dass es auch populistisch irgendwie vermeintlich gut ankommt. Keine Ahnung, ne? Söder, der sich da irgendwie jeden Tag auf seinem Instagram-Account irgendwie 2 Pfund Fleisch reindrückt irgendwie und glaubt damit gut anzukommen und vegetarische Ernährung ist ja irgendwie auch irgendwie einfach woke angeblich, wo man sich auch denkt, ja, also was ist jetzt an einem Salat irgendwie woke? Es ist halt einfach irgendwie, also ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen albern, aber okay. Aber ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Ich hab das nur so verfolgt und habe mir so gedacht, okay, also wenn ihr glaubt, ihr kommt damit auch sozusagen bei den Leuten gut an, die quasi gegen Wokeness sind oder linksgrüne Ideologie oder so. Also kann ja vielleicht sein, aber ich so als neutraler, fleischessender Betrachter habe mir so gedacht, so, ihr sitzt jetzt da in diesem Parlament mit ein paar hundert Leuten, die alle, keine Ahnung, Diäten von, weiß ich nicht, was, 12.000 Euro oder was kassieren und Sitzungsgeld also und sonst was.
Deren Diäten sind auf jeden Fall nicht fleischfrei.
Die sind auf jeden Fall richtig fett, würde ich mal sagen. Und nicht die gesunden Fette aus der Pflanze. Ihr sitzt da alle zusammen und verbringt da irgendwie Zeit und Debattenzeit und das kostet ja irgendwie dann doch irgendwie auch Geld, um darüber abzustimmen, ob eine vegetarische Mortadella oder Sojabrotaufstrichscheibe heißen muss. Ich meine, also sorry, wir haben gerade irgendwie an unserer Grenze Krieg, irgendwie Drohnen fliegen über Polen. Alles wird aufgerüstet, die Wirtschaft läuft so, geht so, Klimawandel und so und ihr stimmt über fucking Wurstnomenklatur ab. Also sorry, aber irgendwo, da muss ich halt sagen, jede Partei, die bei diesem Ding da mitstimmt und auch noch dafür stimmt, hat sich für mich halt vollkommen disqualifiziert als ernstzunehmende politische Gestaltungskraft. Das ist ja komplett lächerlich, also sorry. Das ist
ja. Ey, das ist, also ich würde jetzt sagen, ich bin so zu 80% bei dir und zu 20% wäre ich an dem Punkt, dass ich sage, also solange wir auf Produkte wie Weichspüler noch draufschreiben müssen, dass man das nicht trinken darf, müssen wir vielleicht auch Fleischersatzprodukte entsprechend kennzeichnen, weil irgend so ein Hinterdorf-Louis, ich als Fußballfan würde jetzt sagen, wahrscheinlich irgend so ein Typ aus Gelsenkirchen, sich ein veganes Schnitzel holt und sich dann allen Ernstes und mit vollem Ernst und mit dem eigenen Empfinden, dass er recht damit hat, darüber beschwert, dass er ja ein Schnitzel essen wollte und das ja gar kein Fleisch ist. Ich glaube einfach, dass es ein relevantes Thema für ein paar Prozent dieser Bevölkerung sind, weil ein paar Leute halt, keine Ahnung.
Das ist halt so, ich finde so diese Nummer, also man kann ja irgendwie sagen, auf jeder vegetarischen Fleischersatzgeschichte muss irgendwie ein so und so großes Label drauf sein, dass es wirklich auch kein Fleisch ist. Ey, meinetwegen ist mir scheißegal, ne? Aber keine Ahnung, mein Guilty Pleasure ist halt auch beim Frühstück Leberwurst oder so. Also wie gesagt, ich esse auch gerne Wurst oder mal irgendwie einen Burger oder so, keine Ahnung, ne? Aber die Argumentation, naja, unter einer Wurst, da erwartet man ja dann ein Produkt mit Fleisch und man wird dann getäuscht, weil es ist ja gar kein Fleisch drin und so. Also, ich habe es jetzt nicht analysieren lassen im Labor, ne? Aber was sind eigentlich in Sonnenmilch drin? Oder in Kinderbrei? Sind da zermahlende Kinder drin? Oder, also keine Ahnung, es gibt ja noch 100.000 andere Sachen. Also in Coca-Cola ist ja auch kein Kokain mehr drin. Müssen die das jetzt Non-Coca-Cola nennen oder was? Also du hast ja 1.000 Produkte, die halt so heißen. Oder Body Milk. Ist da Milch drin? I don't know. Weiß ich jetzt nicht.
Ja, das wird das nächste sein. Das haben die bestimmt auf ihrer Agenda. Da wird nächste Woche drüber abgestimmt.
Ja, oh bitte. Ja. Ich freue mich schon drauf. Auf diese ganzen tollen Namen. Da ist ja die deutsche Sprache auch wundervoll geeignet mit den zusammengesetzten Hauptwörtern, wo du dann fleischfreies, sojabasiertes, 3 mm dickes, keine Ahnung, Brotauflagescheibe mit Pfeffergeschmack oder sowas. Da kannst du bestimmt ein super tolles dreizeiliges Wort rausformen, was du dann auf die Verpackung drucken kannst vorne.
Das wird geil. Ja, also ich würde es auch so sagen, dass man das in irgendeiner Form kenntlich macht und dass es da vielleicht eine gewisse Abgrenzung geben muss, damit vielleicht auch aufgrund der Inhaltsstoffe Menschen das relativ einfach erkennen können, um, keine Ahnung, gewisse Risiken zu umgehen. Was mir jetzt gerade einfällt, ich weiß nicht, ob das wirklich relevant ist, aber ich würde jetzt mal sagen, in Fleischersatzprodukten ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass da zum Beispiel Gluten drin ist. Weil ja schon auch viel mit Getreidebasis gearbeitet wird, glaube ich, meine ich. Und in einer Mortadella eher nicht. Und vielleicht ist es dahingehend schon wichtig, relativ einfach unterscheiden zu können, hey, ist das das eine oder das andere? Weil am Ende ist jemand, der Zöliakie hat, eine Ersatzmortadella, obwohl er Mortadella wollte, weil das Ersatzwort, also das Wort Ersatz, so klein über Mortadella steht, dass man es vielleicht bei einem schnellen Einkauf wirklich übersieht. Also ich verstehe die Notwendigkeit so ein bisschen, aber ich bin bei dir. Es ist zum einen einfach ein komisches Timing, das jetzt abzustimmen, wobei, ich meine, klar, Politik bleibt ja nicht stehen, nur weil gerade irgendwo 2 Länder weiter jemand glaubt, wir machen jetzt mal Krieg, da muss man ja trotzdem solche Dinge weiter bearbeiten. Aber die Wichtigkeit und die Notwendigkeit ist ja sicher nicht so hoch, wie es der ein oder andere Politiker auch selber macht. Also ich weiß es nicht, aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass Söder da eine richtige Wahlkampagne draus macht und seinen Fleischkonsum in den Vordergrund stellt.
Also Söder hatte mit Sicherheit eine richtig knüppelharte, 8 Monate abgehangene Riesensalami in der Hose, als er gehört hat, dass er darüber abgestimmt wird. Er hat sich wahrscheinlich richtig gefreut.
Ja, das ist so. Das ist so ein krass fleischnormatives Leben, ey. Mal alles in Frage stellen.
Ich finde ja, wir machen einfach eine neue Kennzeichnung. Auf alles, wo Fleisch drin ist, kommt jetzt so ein kleiner Totenkopf in der Form des Tieres drauf, also so ein Rinderschädel oder ein Schweineschädel. Und auf alles, wo kein Fleisch drin ist, sondern halt irgendwie, keine Ahnung, auf Basis von Erbsen, bildet man halt Erbsen ab.
Ja, finde ich gut.
Oder? Das finde ich, oder eine Sojabohne.
Ist auf jeden Fall konsequent.
Ja, finde ich gut.
Sehr gut.
Haben wir uns geeinigt. Morgen, wie heißt diese Seite, wo man so Petitionen machen kann? Wir reichen das ein.
Sehr gut. Machen wir. Ich glaube, wir erreichen locker 8 Leute. Fabi, wollen wir gerade... ich habe ja vorhin schon mal kurz über Brutal und Banal und Podcast gesprochen. Und was ich auf jeden Fall dir zumindest kurz erzählen wollte, weil ich schätze mal, dass du nicht so auf TikTok unterwegs bist und auch unseren eigenen Kanal da nicht so richtig verfolgst.
Wir haben einen Kanal?
Richtig, ja doch. Aber, okay. Wir haben einen TikTok-Kanal.
Bin ich da zu sehen?
So wie du auf den Videos zu sehen bist, die wir im Social Media stellen.
Okay.
Ja, soll ich dir in Zukunft so eine Maske drüber machen?
Hast du so einen Avatar oder?
Okay. Ja, wir tanzen. Also man hört die Sequenz des Podcasts und währenddessen tanzen wir mit KI erstellt, damit es auch Aufmerksamkeit erzeugt.
Cool.
Nein, aber Fabi, ich habe letzte Woche das Video hochgestellt, wo wir irgendwie in 20 Sekunden über das Thema Polizei reden und dass die allen gleich aufsehen. Und wir haben wirklich nicht viele, wir erregen null Aufmerksamkeit auf irgendeinem Social Media Account. Und trotzdem haben wir es geschafft, dass sich zwei total sinnlose und auch passende Kommentare auf unserem TikTok-Account verirrt haben.
Den hast nämlich, du dafür bezahlt, Toni.
Ja, ey. Es ist, also dafür niemand. Ich würde nie jemanden bezahlen, der so eine Scheiße macht, weil ich kann es dir jetzt nicht im Wortlaut wiedergeben, weil ich habe es mir jetzt auch vor der Aufnahme nicht nochmal angeguckt, aber es waren zwei Kommentare in die Richtung, ja, Polizisten sind ja heutzutage auch nur noch das und das und irgendwas mit alle Vollbart und dunkle Haare und irgendwie sowas. Das sind ja nur noch die Polizisten heutzutage. Also auch völlig kontextlos und auch irgendwo, ich dachte, hä, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, worüber wir beim letzten Mal Witze drüber gemacht haben.
Ich habe da mal eine Verständnisfrage. Ist das die Anspielung da drauf? Also weil du sagst, dunkle Haare, Vollbart und so, dass unsere Polizei, das ist ja ein Stereotyp. Also da würde ich jetzt sagen, da wird suggeriert, wir haben zu viele Menschen mit Migrationshintergrund in der Polizei. Ist das der...
So hätte ich es verstanden. Aber warte, pass auf.
Ich möchte nur mal ganz kurz ergänzen. Ich weiß nicht, wer letzte Woche so ein bisschen Nachrichten geguckt hat. Ich weiß nicht, irgendwo, wo waren das? In Frankfurt, ich habe die Stadt jetzt nicht mehr parat, wo sie irgendwie 20 Wohnungen von Polizisten durchsucht haben oder Leute, die mit denen irgendwie im Umfeld waren, weil 17 Polizeibeamte irgendwie beschuldigt werden. Ich sage beschuldigt werden, nicht sozusagen überführt, verurteilt oder sonst was. Unschuldig bis zum Beweis der Schuld und so, dass sie irgendwelche rechtsextremen Chatgruppen und irgendwelche Leute in Gewahrsam irgendwie malträtiert haben sollen und so weiter und so fort. Ich wollte nur noch mal erinnern, dass, also, ich weiß nicht, wie viele sozusagen Bio-Deutsche schon mal von einem Polizisten in dritter Generation mit Migrationshintergrund in einer Zelle irgendwie angezündet wurden oder so. Habe ich noch nicht so viel von gehört. Nur, also, passiert bestimmt tausendfach, muss ich mal in den russischen Telegram-Kanälen gucken, aber.
Du guckst die falschen Medien an. Du guckst die falschen Medien. Die wollen das so beeinflussen. Aber ich zitiere aus TikTok unter unserem Video. Zitatbeginn. Das ist schon lange her. Beduinen trifft es jetzt eher. Keiner mehr ohne Vollbart und südländisch. Zitat Ende. Und da frage ich mich doch, Fabi, was ist denn los? Warum sind wir Deutschen denn so? Was ist denn bei ihm verkehrt? Aber er ist ja nur stellvertretend für wahrscheinlich zu viele andere Leute. Also, und da möchte ich jetzt, weil ich ja das Thema TikTok-Kommentare hatte, aber eigentlich ist es auch Instagram und Facebook und alles. Ey, Fabi, wir haben letztes Mal über Social Media gesprochen, für Junge und für Alte und Grenzen und dies und das. Ich bin dafür, dass man auf Social Media einen Identitätsnachweis bringen muss und jeder nur noch mit seinem Klarnamen da vertreten sein darf. Und dann hätten wir so ein angenehmes Social Media. Aber das, was die meisten Deutschen mit sich selbst unzufriedenen, in ihrer eigenen Suppe kochenden und nichts auf die Reihe bringenden Menschen, was die dort loslassen, das ist, ey, da schäme ich mich mal. Ich schäme mich manchmal dafür, dass diese Menschen im gleichen Land leben wie ich und im Grunde die gleichen Voraussetzungen haben. Oftmals, nicht immer, aber oftmals. Da denke ich mir wirklich, das ist wirklich so ein Fremdschamgefühl. Das ist richtig unangenehm.
Jetzt sind wir dann doch bei einem Vorteil autoritärer Regime. Da könnte man solche Spackos einfach identifizieren, verhaften, in irgendwelche Lager internieren und die Kommentare zensieren. Es hatte also auch Vorteile.
Ja, ey, lass mal Putin auf einen Kaffee einladen.
Kommt halt immer nur darauf an, wer der Chef ist. Also, man muss halt dann auch schon die richtigen erwischen.
Ja, total. Ja, das ist auch so. Also, ich habe auch heute erst tatsächlich auf Instagram von unter einem älteren Video, da haben wir über Beziehungen gesprochen und da habe ich mal die These rausgehauen, dass fast die Hälfte aller Beziehungen, die es noch gibt, eigentlich keine Beziehungen sein sollten, weil sie eher auf Routinen, auf Gewohnheit und auf ich möchte nicht alleine sein beruhen und nicht auf ich möchte mit dieser einer Person zusammen sein. Und auch da, das ist ja, ich meine, wir sind in einem Podcast, da haut man so Thesen raus, da spricht man darüber, da gibt man seine ja in 99,9% subjektive Meinung ja preis und das ist ja eigentlich auch für jeden verständlich und da kommentieren Leute als würden wir die Wahrheit zu 100% für uns in Anspruch nehmen und das, was wir sagen, ist richtig und alles andere ist falsch. Und ja. Und dann ist es ja auch so, dass trotzdem irgendein fremder Mensch, der nicht gezwungen ist, sich das anzugucken und sich das anzuhören, sich dann aber die Zeit nimmt, einen Kommentar zu verfassen, wo er das kritisiert. Und da denke ich mir, ja, ey, kannst du machen, das ist ja alles okay. Ich meine, es ist Social Media und wir leben in einem freien Land. Du wirst jetzt dafür nicht direkt erschossen, weil du was kommentiert hast, was übrigens in anderen Ländern durchaus wahrscheinlicher ist. Wahrscheinlich auch eins der Länder, was du so toll findest. Aber ey, mach halt. Und es ärgert mich jetzt nicht im Sinne von, oh mein Gott, so, ich beschäftige damit nicht. Aber ich lese es und denke mir, ey, wie können Menschen mit so einem Selbstverständnis durchs Leben gehen? Verstehe ich nicht. Fabi, da sage ich doch, das ist nicht mehr mein Deutschland.
Südländische Polizisten, vegetarische Wurst, so. Wie Fleisch heißt, wo sind wir nur gerne? Ja,
wo ist mein Deutschland hin?
Nee, verstehe ich nicht. Vielleicht statt diese Kommentare zu schreiben, sollten die sich mal eher um den Job kümmern, dann hätten wir jetzt auch nicht die Diskussion um die Grundsicherung. Das war mal eine saubere Überleitung.
Wahnsinn. Wenn du nicht irgendwann im Radio arbeitest, dann weiß ich auch nicht.
Das stand nämlich auch in unserer tollen Chatgruppe, Toni, von dir.
Ja, ich dachte, ich nehme das Thema mit, weil es ja jetzt gerade ganz aktuell so ist, dass das Bürgergeld abgeschafft wird und es eine Grundsicherung geben soll. Ich bin jetzt überhaupt nicht mit Details vorbereitet, aber eine Grundsicherung geben soll, die nicht mehr bedingungslos ist. Also Key-Fact, den ich mitgebracht habe, Menschen, die eine zumutbare Arbeit ablehnen, kriegen keine Grundsicherung mehr. Also / kein Bürgergeld mehr, wie es bisher hieß. Findest du das gut oder schlecht? Ganz ad hoc, ohne politische Vorbereitung, weil wir eh keine Ahnung haben. Einfach nur so ganz subjektiv von dir heraus. Weil ich habe auch direkt so einen Gedanken im Kopf gehabt und habe den nicht weiter hinterfragt und dachte dann, ey, ich lasse das jetzt dabei, nehme das mit dem Podcast, da können wir da kurz drüber offen diskutieren. Also Grundsicherung, nicht mehr bedingungslos, das kriegt nicht mehr jeder, sondern nur noch, wenn du es wirklich brauchst und wenn du Arbeit ablehnst, die dir zumutbar ist, kriegst du es nicht mehr. Gut oder schlecht?
Klare Antwort, ja, aber.
Perfekt. Ich habe mich entschieden und sage vielleicht.
Also. Für die, ich glaube, große Mehrheit derjenigen, die es betrifft, die halt irgendwie arbeitslos werden und so weiter, würde ich sagen, ja, wenn ich keinen Job habe und ich muss mein Leben irgendwie, dann muss ich halt irgendwie einen Job machen. Und ich kann verstehen, wenn ich jetzt irgendwie, also ich bin jetzt halt Biochemiker, ja, studiert, ich würde jetzt auch ungern Pakete ausfahren. Das habe ich nicht gelernt. Dafür habe ich ja nicht Biochemie studiert oder so. Ne? Kann ich schon verstehen, dass das halt irgendwie schwierig ist, wenn man vielleicht vorher eine andere Tätigkeit gemacht hat, dann plötzlich was ganz anderes zu machen oder irgendwas, wo man irgendwie geringer qualifiziert für sein muss und so weiter und so fort. Ne? Aber andererseits denke ich mir halt auch, ich habe ja auch eine abgeschlossene Berufsausbildung als Konditor. Und danach habe ich irgendwann studiert und habe bei McDonald's gearbeitet. Also ein Burger, also so ein Chicken Burger Patty in eine Fritteuse zu schmeißen, ist jetzt eine Arbeit, da muss ich geringer qualifiziert für sein, als eine 5-stöckige Hochzeitstorte zu machen. Ich habe das halt trotzdem gemacht, weil ich halt Kohle gebraucht habe im Studium. So ist das halt. Also ich muss halt irgendwie, also ich komme aus NRW, muss da irgendwie einen Arsch am Kacken halten. Das ist halt so.
Ja.
Und da muss ich halt vielleicht auch mal was machen, wo ich jetzt nicht so richtig Bock drauf habe. Und ich finde so diese ganze Debatte um dieses Bürgergeld und Grundsicherung, es ist ja auch so ein bisschen so eine Scheindebatte, man hat es jetzt umbenannt und wenn jetzt wirklich jemand irgendwie 3 oder 4 Termine versäumt und so, dann wird ihm das da irgendwie dann auch alles gestrichen und so, ja, okay, finde ich grundsätzlich ganz gut. Ich finde, es gibt immer Situationen, wo man dann gucken muss, ist das wirklich angebracht? Also eine Freundin von uns arbeitet in einer also die ist Psychologin und die betreut halt Langzeitarbeitslose.
Ja, schon, du sagst, die ist Psychologin und die arbeitet halt bei McDonald's.
Glücklicherweise nicht, ne? Aber es gibt einfach auch viele Menschen, die halt seit vielen, vielen Jahren arbeitslos sind und die sind nicht nur arbeitslos, weil sie keinen Bock haben, sondern da sind noch andere Sachen schiefgelaufen. Und da muss man halt dann irgendwie vielleicht rumgucken, wie sehr hat jemand überhaupt sein Leben im Griff. Ne? Also ich glaube, da gehört halt ein gewisses Augenmaß dazu, aber wenn wir über Grundsicherung oder ehemals Bürgergeld dann sprechen, das ist ja ein sozialer Sicherungsmechanismus. Wenn du morgen arbeitslos wirst, dann bekommst du ja nicht Grundsicherung. Also ich habe jetzt keine Ahnung, ich arbeite jetzt seit 15 Jahren oder so oder in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Ich bekomme ja erstmal, ich weiß gar nicht, wie lange das ist, 12 oder 18 Monate Arbeitslosengeld 1. Mit, weiß ich nicht, bummelig 60% von meinem letzten Einkommen, glaube ich. Ne? Musste ich sehr lange nicht mehr in Anspruch nehmen, deshalb kann ich dir da die Zahlen jetzt auch nicht genau sagen, aber ich glaube, so Pi mal Daumen müsste das ungefähr hinkommen. Da habe ich dann also schon mal ein gutes Jahr Zeit, mir einen neuen Job zu suchen. Wenn ich dann keinen habe irgendwann, dann kommt diese Bürgergeld-Grundsicherungsgeschichte, wo ich ja dann auch irgendwie die Möglichkeit habe, mir irgendwo vielleicht einen Job zu suchen und so weiter. Und wenn ich das dann nicht mache, dann muss ich vielleicht, werde ich dann vielleicht irgendwann mal sanktioniert. Ich finde das System jetzt nicht so unfassbar sozial ungerecht und hart, ehrlich gesagt. Wo ich mir denke, das ist vielleicht ein größeres Problem. Es geht ja so ein bisschen darum, du versäumst Termine im Jobcenter oder du lehnst irgendwelche Jobs ab, die dir das Jobcenter anbietet. Die eigentlich okay wären, aber du hast keinen Bock drauf oder weiß ich nicht, ist dir halt irgendwie zu banal. Keine
Bieder.
Ahnung. Und da muss ich halt sagen, also Leute, die im Jobcenter arbeiten, ey, höchsten Respekt, das ist bestimmt keine einfache Tätigkeit. Aber ich glaube, die Vermittlungstätigkeit der Jobcenter, weiß ich nicht. Als ich im Studium war, oder kurz nach dem Studium, hatte ich einen Job, Zeitvertrag erstmal und der lief aus. Das heißt, du meldest dich dann ja, wenn du weißt, mein Arbeitsvertrag ist in 3 Monaten zu Ende, du meldest dich dann schon mal beim Arbeitsamt, sagst so, hey, ich bin dann übrigens irgendwann arbeitslos, wenn ich jetzt nichts finde. Und dann fangen die ja auch schon an, dir Jobs vorzuschlagen. Ist vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen spezielleres Beispiel bei mir. Wenn man jetzt vielleicht, ich sag mal, Schreiner ist, dann ist der Beruf relativ klar umrissen, was du da machst. Ich habe da halt angerufen, habe mich gemeldet und meinte so, ja, und was haben Sie denn gerade für eine Tätigkeit? Ne? Wie nennt sich das? Ich meinte halt so, ja, ich bin Scientific Project Manager. Das habe ich jetzt hier nicht bei mir im System. Also, ja, gut, ich habe Biochemie studiert. Ah ja, okay. Und dann kriegst du diese Jobangebote nach Hause, per Post ja damals noch. Ich weiß nicht, wie das heute funktioniert. Das ist jetzt ja über 10 Jahre her. Und du fragst dich halt schon allen Ernstes, ist das eigentlich euer Scheiß Ernst? So, entweder ich bin überhaupt nicht qualifiziert dafür oder brutal überqualifiziert. Und ich kann das auch verstehen, dass ein Jobcenter das vielleicht so nicht leisten kann, aber ich frage mich halt manchmal so, wieso sollte diese Vermittlungstätigkeit, also entweder man macht es halt richtig oder gar nicht, oder? Also entweder du hast wirklich Profis da sitzen, die halt wirklich irgendwie bei Indeed und Stepstone und hast du nicht gesehen, wirklich auf der Suche sind und für ihren Klienten den passenden Job raussuchen, der möglichst gut passt und so weiter. Und das ist mit Sicherheit sehr aufwendig und zeitintensiv und dann kannst du halt nicht 150 Leute gleichzeitig betreuen, sondern halt nur 15, die dann vielleicht auch was kriegen. Oder du lässt es halt und sagst halt, hey Leute, du bist arbeitslos, es gibt irgendwie Internet, Zeitungen und so weiter, such dir halt deinen Job bitte selber. Weil das, was wir dir vorschlagen, naja, die meisten, viele Unternehmen melden ja auch gar nicht mehr ins Arbeitsamt, weil die sich auch sagen, ja, was ich da vorgeschlagen bekomme dann als Bewerber, ist halt so, ich habe keine Ahnung, eine Oberarztstelle für einen Kardiologen und die schlagen mir halt irgendjemanden vor, der halt
Biochemiker vor.
Ja, ist genau, sowas zum Beispiel. Und man denkt sich halt so, ja, also ich kann es ja mal versuchen, nicht wahr?
Naja, total. Ja, ey, am Ende ist es, bin ich da auch Ähnlicher Meinung. Also ich glaube, das ist so eine Tätigkeit, die auf lange Sicht sehr viel automatischer und digitaler und auch KI-unterstützter passieren kann. So grundsätzlich bin ich eigentlich, so das war mein erster Gedanke, deswegen hatte ich dich gefragt, finde ich es auch gut, weil es im ersten Moment, glaube ich, auch so ein bisschen die Eigenverantwortung der Menschen fördert, weil man halt weiß, okay, ich muss was arbeiten und wenn ich nichts arbeite, dann kriege ich irgendwann nichts mehr. Ich finde das schon gut, weil man ja auch so ein bisschen den Leuten dadurch, so durch diesen Druck, den man ja schon auch ein bisschen vermittelt, den Leuten vielleicht ein bisschen mehr Struktur gibt und denen so ein bisschen die Notwendigkeit zeigt, ey, vielleicht solltest du so ein bisschen den Arsch hochkriegen. Aber das ist jetzt nicht, weil es schon mal so war oder weil ich weiß, dass es so ist, aber ich habe mir dann so gedacht, ja gut, was ist denn, wenn ganz viele von diesen Menschen dann irgendwann nichts mehr kriegen? Dann hast du entweder eine krass steigende Anzahl an Schwarzarbeit oder auch, wenn es richtig mies kommt, eine steigende Kriminalität, weil die Leute sich irgendwie anders versuchen, Geld zu verschaffen, weil sie sich denken, ja, ne, bei McDonald's, das mache ich nicht oder Pakete ausreiben. Also ich bin mal gespannt, ob diese Entscheidung, das so zu machen, die im ersten Moment irgendwie einleuchtend und nachvollziehbar und gut ist, nicht im übernächsten Schritt dann wieder super negative Konsequenzen mit sich bringt, die man jetzt gerade noch nicht bemessen kann. Aber erstmal finde ich schon auch besser. Und das wäre so ein bisschen zu dem, was wir vorhin hatten beim Thema Deutschland. Du kannst dich, finde ich, halt nicht hinstellen und sagen, nee, ich arbeite nicht. Ich möchte mein Arbeitslosengeld oder mein Bürgergeld oder was weiß ich was haben. Weil dann ist das wieder genau der Punkt, wo du nichts dazu beiträgst, dass der Staat, die Regierung oder das ganze System in irgendeiner Form besser wird, sondern nur, dass es schlechter wird, weil du bekommst Geld, damit du leben kannst, zahlst aber nichts ein. Du zahlst keine Steuern, du machst nichts, weil du nicht arbeiten gehst. Also du entscheidest dich dafür, das System, was ich nicht gut finde, werde ich mit meiner Entscheidung aber auch kein bisschen verbessern, sondern nur davon partizipieren, dass ich was bekomme und andere dafür noch mehr zahlen müssen. So, und dann kann man sich halt auch nicht mehr aufregen. Dann denke ich mir, ja, dann mach halt, aber dann halt die Klappe. Dann tret aus allen fake-politischen WhatsApp-Gruppen aus, lösch Telegram und halt einfach dein Maul, wenn es um Politik geht, weil dann hast du auch einfach nichts mehr zu melden. Von daher, ja, also sind wir ähnlich da. Aber ich bin gespannt. Erstmal gut, aber mal sehen, was das so für Konsequenzen mit sich trägt. Also wenn du mich irgendwann in 2 Jahren siehst, wie ich Drogen verticke, dann weißt du, mir wurde die Grundsicherung gestrichen.
Ich sag mal, so in diesem ganzen Thema Grundsicherung finde ich halt dann zusätzlich noch, also ich finde es gut, dass das jetzt irgendwie so ist erstmal. Ich glaube, das gar nicht, weil ich mir unbedingt denke, ja, ich will nicht, dass diese Leute noch irgendwas bekommen und die müssen wir alles wegstreichen und dann geht es mir persönlich besser. Das ist ja Quatsch. Aber ich glaube, in Teilen der Gesellschaft sorgt das irgendwie für ein ja, besseres Gerechtigkeitsgefühl, keine Ahnung. Und dann sei es meinetwegen so. Nur es gibt halt ja auch da, ne, wieder Thema Fleischersatzprodukt, Labeling, Verbot. Da gibt's halt auch einfach andere Themen gerade. Ich meine, bei dieser Bürgergeldgeschichte, ne, das betrifft irgendwie ein paar tausend Leute, diese Extremfälle, ne? Ich habe jetzt irgendwas letzte Woche gesehen, na, vielleicht sparen wir dort dadurch ein paar hundert Millionen ein, vielleicht 1-2 Milliarden Euro. Ich meine, das ist viel Geld, 1-2 Milliarden Euro, ne? Gerne, her damit.
Wie arbeitest du ein Jahr für?
Lieber Nummer in den Shownotes. Aber also, das ist jetzt nicht, also ich glaube, wir bräuchten eigentlich so ein paar andere grundsätzliche Reformen halt irgendwie mal bei uns. Ich meine, wir haben ein Rentensystem, da gehen, glaube ich, jedes Jahr 150, 160 Milliarden Euro Steuerzuschüsse rein. Das ist Geld, was für nichts anderes mehr zur Verfügung steht. Wir haben ein Gesundheitssystem, was halt irgendwie vollkommen kostentechnisch aus dem Ruder läuft zum Teil. Bei einer Versorgungsqualität irgendwie, die sozusagen im Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht besonders gut ist. Also die ist gut in Deutschland, aber für das, was wir ausgeben, müsste sie eigentlich deutlich besser sein. Keine Ahnung, ne, hier viele Sachen sind kaputt. Ich bin gestern wieder mit dem Zug gefahren, irgendwie 2 Stunden später angekommen als eigentlich geplant, weil aus Gründen halt, ne, da war eine Oberleitung kaputt, hier eine Signalstörung und im Bordrestaurant ging die Kaffeemaschine nicht und so. Also da gibt es auch infrastrukturelle Probleme und keine Ahnung, Bundeswehr und weiß ich nicht was, ne? Und dann wird halt an sowas halt rumgedoktert und auch die ganze mediale Debatte geht dann da irgendwie wochenlang drum und man denkt sich halt schon so ein bisschen so, boah, ja, ich freue mich jetzt auch total, dass 20.000 Leute, die keinen Bock auf Arbeit haben, jetzt weniger Geld bekommen. Das macht mein Leben jetzt wahnsinnig viel besser. Herzlichen Dank. Was mir wichtiger wäre, ist, wenn ich jetzt Rückenschmerzen habe, dass ich nicht in 9 Monaten einen Termin beim Orthopäden habe. Das wäre voll cool, Leute. Also.
Ja, ey, da würde ich aber direkt einhaken und sagen, wenn du jetzt Rückenschmerzen hast, dann geh morgen ins Fitnessstudio und tu was dagegen. Weil auch, also, wir wollen jetzt nicht hier ständig von einem zum nächsten, aber auch das wieder, Facebook-Kommentare. Ich betreue ja mit meiner Firma unter anderem Neueröffnungen. Und ich betreue gerade eine Neueröffnung von einem Fitnessstudio. Da ist das Eröffnungsangebot 29,90 Euro. Keine Zusatzkosten, keine Einmalkosten. Und in diesen 29,90 im Monat ist alles dabei. Das heißt, du hast das komplette Training, du hast ein Solarium, du hast eine Massageliege, du hast Kurse, Getränke. Ist alles inklusive. Und du glaubst nicht, wie viele Menschen da drunter kommentieren, das ist voll teuer, es ist zu teuer. Und da denke ich mir, wenn 29,90 Euro im Monat zu teuer dafür ist, dass du deine Lebensqualität also wirklich massiv steigern kannst, weil du zweimal die Woche was für dich tust. Also wir reden ja über deine Gesundheit, über deine Fitness. Also das ist ja eins der wichtigsten Dinge, um die man sich eigentlich kümmern sollte. Wenn du nicht bereit bist, dafür 29,90 Euro zu zahlen, während du sehr wahrscheinlich einen 39,90 Euro Netflix HD-Account zahlst, dann stirb halt. Also, weißt du, das verstehe ich nicht. Also, natürlich gibt es Menschen, die das nicht zahlen können. Gar keine Frage. Ich will jetzt nicht sagen, ey, 29,90 kann sich jeder leisten. Es sind am Ende 30 Euro und mit 30 Euro kann man für viele Tage einkaufen zum Beispiel. Darum geht's gar nicht. Aber für die, die was für sich tun wollen und die grundsätzlich in der Lage sind, das zu zahlen, dass die sich dann darüber aufregen, dass das 5 Euro zu viel sind, obwohl sie zeitgleich woanders deutlich mehr Geld ausgeben. Das verstehe ich genauso wenig wie viele andere Dinge. Und da denke ich mir, ey, dann beschwer dich halt nicht, dass du erst in 9 Monaten einen Termin beim Orthopäden bekommst, weil du hättest 9 Monate schon dafür sorgen können, dass die Rückenschmerzen weg sind. So, weißt du? Aber ja, grundsätzlich, die Message ist klar gewesen.
Na, oder du kaufst dir davon 2 McMenüs und McFlurry im Monat.
Ja. Hast du mindestens.
Ey, McPlant. Also, das ist mal ein Produkt, ne? Das heißt nicht irgendwie McVeggie-Fleisch, sondern McPlant. Ey, McDonald's hat mal richtig mitgedacht. Guck dir das mal an.
Ja, keine Ahnung, habe ich noch nie gegessen. Ich esse doch nicht so eine vegetarische Ersatzscheiße. Ja, aber tatsächlich nicht. Also bei McDonald's zum Beispiel, da esse ich immer was mit Fleisch. Weil, also, muss man auch sagen, ich war vor ein paar Wochen bei Burger King und da habe ich unwissentlich, ich wusste nicht, was es für ein Burger ist, bei meiner Freundin probiert und es hat wirklich nicht gut geschmeckt, es hat eklig geschmeckt. Ich habe gefragt, ist das Fleisch schlecht? Und habe gesagt, nee, und gesagt, ist das die Soße? Irgendwas schmeckt komisch. Und dann hat sie gesagt, das ist ein vegetarischer Burger, das ist ein Fleischersatz-Patty. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann schmeckt mir das einfach nicht. Fand ich wirklich nicht gut. Einfach nicht lecker.
Das ist dieses Risiko, von dem Markus Söder da erzählt.
Ja? Jetzt habe ich es verstanden.
Wir haben zum Glück machen die das. Gott sei Dank, ey, ein Hoch auf die aufs EU-Parlament und überhaupt, ey, weg mit dem Scheiß.
Das ist Hochsicherheitsrisiko. Das ist ja super wichtig, das zu klären.
Wie ging es dir die Tage danach?
Schlecht? Schlecht?
Ja,
ich habe. Weißt du, wie viel Facebook-Kommentare ich verfasst habe?
Ich habe schon gesehen, du hast extra bei Instagram dein Hintergrundbild in so einem ganz ungünstigen Winkel von hinten fotografiert mit einer Deutschlandfahne von hinten.
Ja, geändert. Und habe mir extra einen Schäferhund für dieses Bild ausgeliehen.
Jetzt verstehe ich die ganze Geschichte auch, okay.
Ja, bin auch wirklich direkt in ein paar Facebook-Gruppen eingetreten und ich habe mir Telegram wiedergeholt. Jetzt geht's hier richtig los. Ich bin jetzt richtiger Wutbürger, weil ich ein bisschen Fleischersatz hatte und der hat ja mal gar nicht geschmeckt. Ja, das sind die richtigen Themen. Ey Fabi, ich wollte eigentlich mit dir noch über das Konzept Monogamie sprechen. Einfach um auch mal dafür, dass wir wirklich nichts Politisches besprechen wollten, sind jetzt 53 Minuten vergangen mit, keine Ahnung, fast nur Politik. Aber ich überlasse es dir. Wollen wir noch Monogamie besprechen oder sagen wir, ey, das reicht für diese Woche? Und die Leute nicht langweilen, wir nehmen das in die nächste Runde mit. Das ist jetzt nichts super Wichtiges, aber ich habe das so aufgeschnappt, so als als Denkmuster, als Konzept, Konzeptmonogamie. Und da dachte ich, ey, dann können wir mal drüber sprechen. Aber vielleicht machen wir das auch nächste Woche. Außer du sagst, ja geil, Monogamie ist genau das, worauf ich jetzt noch gewartet habe.
Ey, ganz verrückter Vorschlag, und das müssen wir jetzt rausschneiden dann im Nachgang, beziehungsweise du. Wir können natürlich noch eine halbe Stunde weitermachen und haben dann direkt zwei Folgen.
Oder wir machen es nicht und ich lasse das jetzt einfach drin.
Ja, auch ein bisschen lustig.
Lass uns das beim nächsten Mal machen. Wer weiß, was nächste Woche noch passiert. Wenn das für dich passt, dann besprechen wir das nächste Woche. Ich sag nur so viel, ich habe das mitgekriegt, weil Sarah Connor, die Sängerin, Sarah Connor, kennst du bestimmt, sehr offen über Monogamie gesprochen hat und wohl für sich entschieden hat, dass das nichts für sie ist und sie da jetzt nicht mehr nach diesem Konzept lebt. Und ja, da dachte ich mal, ich frage mal Fabi, welche Nachteile Monogamie eigentlich hat? Falsche Frage. Welche Nachteile nicht nach Monogamie zu leben eigentlich hat? Das war die Frage. Welche Nachteile hat Monogamie? Nein, ich wollte wissen, stell dir mal vor, es gibt dieses Konzept Monogamie ist etwas, was wirklich so gesellschaftlich so anerkannt ist, dass man nicht danach lebt. Welche Nachteile hätte das? Und das beantworten wir aber in der nächsten Folge. Das ist nämlich, muss man nämlich richtig drüber nachdenken. Gut, Fabi hat eine Woche Zeit. Ich habe immer noch keinen Wandtapetenspruch, auch für diese Folge nicht. Außer vielleicht, lass uns mal nicht unter der Regierung Putins leben. Das können sich Leute gerne in die Küche hängen.
Ich habe vielleicht noch eine Ergänzung. Wir bei uns in der Firma, wir haben so ein Motto quasi. Also große Unternehmen waren ja lange teilweise auch relativ hierarchisch. Kennst du vielleicht auch, ne?
Ja.
Der Chef sagt, wo es lang geht, alle laufen hinterher und so. Das hat sich ja im letzten Jahr ein bisschen gewandelt, auch bei uns glücklicherweise. Und bei uns heißt es oft natürlich auch in einem begrenzten Rahmen, aber mein Unternehmen, meine Verantwortung. Also ich gestalte mit, ich treffe Entscheidungen, die haben Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen. Ich stehe dafür gerade. Und vielleicht kann man sich das auch für unser Land mal so ein bisschen annehmen. Das ist mein Land, ist auch meine Verantwortung, dass das hier irgendwie gut läuft und nicht von irgendwem da oben.
So, und jetzt machen wir uns erstmal ein Bier auf und legen uns ein Stück Fleisch auf unseren Holzkohlegrill. So, dann, ey Fabi, einen schönen Sonntag noch. Bis nächste Woche.